भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna. Wir fangen heute an mit unserem Seminar Srila Prabhupada, sein Leben und seine Lehren. Ich sehe gerade, ihr bemüht euch um das Gleiche, was ich auch vorhabt, aber ihr habt den falschen Adressanten, nämlich Gadadhar. Der ist theoretisch gut in Physik, aber nicht in der Ausübung. Setz dich ruhig, Gadadhar. Du machst die theoretische Sache. Gut. Das ist, glaube ich, ausreichend. Vielen Dank. Unser Seminar Srila Prabhupada, sein Leben und seine Lehren, wird uns durch das Leben, aber auch durch einige praktische Unterweisungen von Srila Prabhupada begegnen. Ich habe zwei Ziele, indem ich dieses Seminar halte. Das erste Ziel ist... Tja, dass ich euch sehr gerne Srila Prabhupada ein wenig näher bringen möchte. Und das zweite Ziel ist, dass ich versuchen möchte, anhand von speziell ausgewählten Begebenheiten aus Srila Prabhupadas Leben Lehren, die für uns alle zutreffen, herauszukristallisieren, sodass unser Besuch von diesem Seminar nicht nur ein, sagen wir mal, ein informativer Besuch bleibt, wo man mehr Informationen über diese große Persönlichkeit ansammelt, sondern vor allen Dingen auch, dass man durch diesen Seminarsbesuch ein paar praktische Anhaltsmittel kriegt, wie man sein eigenes Leben dazu nutzen kann, um in den Fußspuren von Srila Prabhupada zu folgen. Srila Prabhupada hat einen neuen Begriff gebildet, in den Fußspuren der vorangegangenen Acharyas folgen. Wenn ihr euch das mal vorstellt, was das bedeutet, rein vom Bild her, sagen wir mal, es schneit und jemand, der sich des Weges genau bewusst ist, geht über einen Berg hinweg, der sonst schwierig zu überwinden ist, wobei er Fußspuren im Schnee hinterlässt. Wenn wir dann in seine Fußspuren treten oder diesen Fußspuren folgen, wird es uns möglich sein, die gleiche Reise zu machen, die er getan hat. So ist es auch, wenn wir über Acharyas oder über Heilige sprechen, immer gut, wenn wir ihren Fußspuren folgen, das heißt ihrem Beispiel folgen. Nun sehe ich gerade, dass noch eine Übersetzung hier ist. Wollt ihr nicht vielleicht lieber in den hinteren Bereich des Raumes gehen, sodass wir euch sozusagen nur im Hintergrund erahnen, wenn man so will, aber nicht störend hören? Nun, ich habe eben gesagt, dass Srila Prabhupada einen neuen Begriff geprägt hat, nämlich in den Fußspuren der vorangegangenen Acharyas folgen. Aber es ist nicht richtig zu sagen, Srila Prabhupada hätte diesen Begriff geprägt. Der ist in den Jahrtausenden alten Sanskrit-Schriften enthalten. Acharya Upasamam, so taucht er dort auf. Und nur, was Srila Prabhupada geprägt hat, ist im Westen diesen Ausdruck in den Fußspuren der Folgen. Also ich finde das so schön. to follow in the footsteps, hat Prabhupada sehr oft gesagt. So, ich hoffe, dass dieses Seminar viele Fußspuren in eurer Erinnerung hinterlässt, denen ihr folgen könnt während eures Lebens und somit die Inspiration, die ihr hier aufnimmt, ja, mit nach Hause nehmen kann. Srila Prabhupada ist eine Persönlichkeit, die in den Jahrtausenden der alten Sanskrit-Schriften vorhergesagt wird. Zum Beispiel in dem bekannten Bhagavatam-Shloka, wo es heißt, Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha Abira Shumba Yavana Kashadaya. Das ins Deutsche übersetzt heißt das, selbst Menschen, die von einem Hintergrund kommen, der vielleicht etwas sinnvoll ist, und es werden da die Pulinda-Stämme genannt, die Yavanas und so weiter, und auch die Hunandras. Die Hunandras sind die Ostdeutschen. Keine Angst, ich gehe hier nicht in die Polemik zwischen Ossis und Wessis ein. Das ist nicht. Ich nehme auch an, dass die Westdeutschen genauso dazu gehören. Also Menschen, die von vornherein, sagen wir mal, von der Geburt her keinen Kontakt zur vedischen Kultur haben, so besagt dieser Schlucker, auch solche Menschen oder selbst solche Menschen können durch den Kontakt eines reinen Gottgeweihten, Krishnas, dazu gebracht werden, dem vedischen Pfad zu folgen. Dass wir hier alle sitzen dürfen heute, ist ein Zeugnis für diesen alten Bhagavatam-Shloka. So vor einiger Zeit war es nicht denkbar, in Indien sich vorzustellen, wie Menschen, die vorher einmal ganz und gar unvedisch gelebt haben und sage und schreibe Tiere gegessen haben, wieso solche Menschen, die das schon mal gemacht haben, den reinen Pfad des Sanatan Dharmas folgen könnten. Doch durch Srila Prabhupadas Erscheinen in der westlichen Hemisphäre war es sehr leicht, ist es möglich geworden, für Menschen diesen rein vedischen Pfad zu folgen. Ich habe heute Morgen eine Vorlesung von Srila Prabhupada gehört, wo er sehr erstaunlich über den Unterschied zwischen West und Ost kommentiert hat. Er sagte in seiner bescheidenen Art, ich habe inzwischen schon ausreichend Erfahrung von den Westlern und den Menschen, die im Osten der Welt leben, gesammelt. Und ich muss sagen, der einzige Unterschied, und dieser Unterschied war der Grund dafür, dass viele Menschen in der vedischen Zeit sich nicht vorstellen konnten, dass Bewohner der westlichen Hemisphäre jemals den Pfad des Krishna-Bewusstseins ausführen konnten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im Osten, in Asien und so weiter, Menschen verstehen können, dass sie eine ewige Seele sind und einen zeitweiligen Körper bewohnen, während im Westen dieses Verständnis nicht selbstverständlich sei. So, an diesem Punkt hat sich auch letztendlich der klaffende Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen manifestiert. Schon Arthur Schopenhauer sagte, wenn ich einen Menschen aus Asien erklären sollten, wie die Menschen aus dem Westen denken, dann müsste ich sagen, diese Menschen sind von dem unhaltbaren Wahn überzeugt, dass der Mensch nur einmal lebt und nach dem Beenden seines physischen Daseins aufhört zu sein. Arthur Schopenhauer war also überzeugt von der Ewigkeit der Seele. Kein Wunder, er hatte auch die vedische Literatur studiert und den Satz Tatvam Asi, das bist du, also du bist letztendlich spirituell, du bist eine Seele in dem Körper. Diesen Satz hat er zu seinem Leitsatz genommen, wo er einen Großteil seiner Philosophie aufgebaut hat. So, Srila Prabhupada hat es hat das geschafft, was Denker und auch Heilige lange Zeit für unmöglich hielten, nämlich diesen klaffenden Unterschied im Denken des Westlers und des Östlers zu überbrücken, indem er die vedische Literatur vorstellte und nicht nur als ein intellektuelles Gedankengebäude vorstellte, sondern als etwas, was man tatsächlich praktisch leben könnte. Srila Prabhupada sprach einmal über dieses Phänomen, indem er in einem Interview zum BBC in England zu einem Reporter über die Seelenwanderung sprach. Der Reporter sagte: Es scheint mir, dass sie frei sind, und so verstehe ich, dass sie nicht wieder in diesem Leben zurückkehren müssen. Aber es erscheint, dass sie trotzdem zurückgekommen sind, weil sie es wollten, weil sie eine Aufgabe zu tun hatten. Und Prabhupada sagte, so ganz selbstverständlich, wie er das immer tat: Ja, genau wie mit Krishna. Er kommt und manchmal schickt er seinen Sohn oder einen Devotee, einen Geweihten. Das liegt darin, dass die spirituelle Erleuchtung der gefallenen Seelen notwendig ist. Nicht? Hier. So, Srila Prabhupadas Persönlichkeit müssen wir verstehen als zunächst einmal jemand, der eine kulturelle Brücke geschlagen hat, die bis dahin nicht denkbar war. Und zweitens aber, und ich glaube, da kommen wir dem Kern seines Wesens noch näher, Srila Prabhupada ist eine befreite Seele, die erscheint in dieser materiellen Welt, um das spirituelle Leben zu verbreiten. Srila Prabhupada wurde im 18. Jahrhundert von einem großen Acharya namens Bhaktivinoda Thakur vorausgesagt. Bhaktivinoda Thakur machte drei Voraussagen, die damals überhaupt nicht verstanden wurden. Die erste Voraussage war: Bald wird eine Persönlichkeit erscheinen, die über die ganze Welt reist, um die Lehren von Chaitanya Mahaprabhu zu verkünden. Seine zweite Vorhersage war: Das Chanten des Hare Krishna Mantras wird sich bald über die ganze Welt verbreiten, sodass Deutsche und Russen und Engländer nebeneinander die heiligen Namen des Herrn chanten. Und seine dritte Vorhersage war: Bald werden weißhäutige Fremde nach Mayapur kommen, um sich neben die bengalischen Vaishnavas zu stellen und mit ihnen zu singen Jai Satchinandana Gaura Hari. Diese drei Vorhersagen sind eigentlich erfüllt. Srila Prabhupada ist die große Persönlichkeit, die als erste den Westen, also den Indien verlassen hat und die universalen Lehren von Chaitanya Mahaprabhu über die Welt verbreitete. Das Chanten von Hare Krishna hört man inzwischen schon in den Hitparaden. Gerade gibt es wieder einen neuen revolutionären Lied, das viermal am Tag im deutschen MTV ist, von einer Devotee-Gruppe, die ihre musikalischen, also es ist für uns alte Generationen, ähnelt es nicht sehr Musik, sondern nur hat einen stampfenden Rhythmus, ein solides Schreien, aber das ist die moderne Zeit, da braucht man ja nicht mitzugehen. Und in den Mayapur Festivals, die jährlich stattfinden in Indien, kommen die weißhäutigen Vaishnavas wie Parashreya und Shivatma oder umgekehrt, ja, zusammen und chanten mit den bengalischen Devotees Jai Satchinandan Gaura Hari. So, das also kurz zu Srila Prabhupada als einleitende Bemerkung. Ich möchte jetzt ein wenig in das Leben von Srila Prabhupada mit euch hineinschauen und dort ein paar Dinge zum Vorschein bringen, an die Oberfläche bringen, die wir uns dann gemeinsam beschauen werden. Es gibt nach der Sanskrit-Philosophie zwei Arten von Seelen. Die Nityabaddhas, das heißt die ewig Gefangenen, die ewig Gebundenen, und die Nityasiddhas, das heißt die ewig Befreiten. Mit seiner Aussage, dass Prabhupada sagt, er brauchte eigentlich nicht zu kommen, aber er wollte es kommen, er wollte kommen, und dass Krishna manchmal seine Devotees schickt in diese Welt, um Gottes Bewusstsein zu verbreiten. Mit dieser Aussage scheint ein Hinweis gegeben zu sein, dass Prabhupada eine Nityasiddha, eine befreite Seele ist, die nicht also unter dem Gesetz des Karmas gezwungen wird, Geburt zu nehmen. Aber es gibt auch viele andere Dokumente aus Srila Prabhupadas Leben, die uns nach und nach alle bewusst werden, hoffentlich bei unserem, also auf die wir stoßen werden in unserem Seminar, die darauf hindeuten, dass Srila Prabhupada eben eine ganz einmalige Persönlichkeit ist. Ich möchte einmal jetzt über die Kindheit von Srila Prabhupada sprechen. Er sagt einmal, er berichtet aus seiner frühen Kindheit: Ich lag in meinem Bett. Vor unten auf der Straße hörte man das Rattern der Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Vater kommt spät nach Hause. Dann macht er seinen kleinen Hausaltar auf und ich höre ganz in der Ferne das Klingeln der Glocke und sah, wie mein Vater sich verneigte vor Krishna. Später weckte mein Vater mich auf. Ich kletterte aus meinem Bett und aß mit ihm Puris und Kachoris. Das ist eine sehr ein Refreshment, könnte man sagen, ein leichter Abendsnack sozusagen. So, Prabhupada wurde also oder erschien in einer Familie von geweihten Krishnas, und sein Vater stellte es sicher, dass schon von Kindesbein an Srila Prabhupada in dieser Linie heranwuchs. Wenn immer Heilige auf der Durchgangsreise waren, dann machte Gaur Mohan oder stellte Gaur Mohan es sicher, dass diese Heiligen eingeladen wurden zu ihm nach Hause, und dann sagte er zu ihm: Bitte segnet dieses Kind, sodass es ein großer Devoti von Srimati Radharani wird. Das war Gaur Mohans Bitte an die vorbeiziehenden Heiligen. Prabhupada hat selber einmal über seine Kindheit gesprochen in einer Erläuterung der Bhagavad Gita. Er sagt: Die Geburt in einer Familie von Yogis oder Transzendentalisten, die alle große Weisheit besitzen, wird gepriesen, weil das Kind, das in einer solchen Familie geboren wird, gleich von Beginn seines Lebens an spirituelle Führung bekommt. Das ist besonders bei den Acharya- oder Goswami-Familien der Fall. Die Mitglieder solcher Familien sind durch Tradition und Erziehung sehr gelehrt und gottergeben. Und so haben sie die Fähigkeit, spirituelle Meister zu werden. In Indien gibt es viele solcher Acharya-Familien, doch weil es ihnen an angemessener Schulung und Ausbildung mangelt, sind sie heute nicht mehr das, was sie einmal waren. Durch die Gnade des Herrn gibt es jedoch immer noch Familien, die Generation für Generation Transzendentalisten hervorbringen. Und es ist zweifellos ein großes Glück, in solchen Familien geboren zu werden. Glücklicherweise hatten sowohl unser spiritueller Meister Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj als auch unsere Wenigkeit durch die Gnade des Herrn die Gelegenheit, in solchen Familien geboren zu werden. Und beide wurden wir von Anbeginn unseres Lebens im hingebungsvollen Dienst des Herrn geschult. Später trafen wir uns aufgrund der Fügung des transzentralen Systems. So. Hallo Krishna, herzlich willkommen. Ist ja ein ganz schöner Bahnhofsverkehr heute. Schön, dass so viel Interesse besteht. So. Später im Alter sagte Prabhupada einmal, ich hatte immer große wohlmeinende Freunde, die mich unterstützten. Erstens mein Vater und zweitens dann mein spirituellen Meister. In einer Widmung zum Krishna-Buch schrieb Srila Prabhupada über seinen Vater: An meinen Vater Gaur Mohan Dey, 1894 bis 1930, einem reinen Devoti des Herrn, der mich als Krishna-bewusstes Kind von Anbeginn meines Lebens aufzog. Er lehrte mich die Medanga-Trommel, er lehrte mich, wie ich Radha Krishna Detis und Jagannath Ratha Yatra verehren könnte. Ich bekam von ihm die Ideen, die später in meinem Leben Reife trugen. Srila Prabhupads Vater und seine besondere Sorge um seinen Sohn wird sehr klar in einer sehr außergewöhnlichen Begebenheit, die wir in unserer westlichen Kultur bestimmt mit einem überraschten Lächeln zur Kenntnis nehmen. Srila Prabhupada heiratete eine Frau, doch es war schon alles arrangiert, doch er mochte diese Frau eigentlich nicht so. Sie entsprach nicht seinen Wünschen und seinen Vorstellungen. Doch sein Vater sprach zu ihm und hört, wie ein besorgter Vater, der ein Transzendentalist ist, zu seinem Sohn spricht und wundert euch. Mein lieber Junge, du bist nicht sehr begierig. Nein, du bist begierig, eine andere Frau anzunehmen. Doch ich gebe dir den Ratschlag, mach es nicht. Es ist Krishnas Gnade, dass die gegenwärtige Frau, die in Betracht kommt, nicht ganz deinen Wünschen entspricht. Du hast großes Glück damit, denn wenn du zu angehaftet wärst an die Frau und die Familie, wird dir das nicht helfen in deinem zukünftigen spirituellen Fortschritt. Das ist etwas, was wir in unserem westlichen Kontext nur mit einem ungläubigen Kontext, also Kopfschütteln zur Stellung, zur Kenntnis nehmen, nicht? In einem spirituellen Sinne macht es jedoch einen großen Sinn. Dieses Leben ist nach der spirituellen Sicht, weil ich schaue alle Jungverheirateten, schaue mich mit aus den Augen hervorpreschendem Entsetzen an. Im westlichen Sinne ist es so, dass wir eben mit der in den Genen ruhenden Missverständnis ans Leben herangehen, dass wir nur einmal leben und das Beste hieraus schlachten müssen. Auch wenn unser Leben eine unangenehme Bemühung nach materiellen Erfolg ist, nehmen wir das in Kauf, weil wir davon überzeugt sind, intuitiv, dass es sich lohnt, die Anstrengung zu machen. Im spirituellen Leben ist es so, dass dieses Leben mehr als eine Lernstation genommen wird, wo man wichtige Lehren entwickelt, wie zum Beispiel Loslösung von materiellen Anhaftungen. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, die materiell gesehen alle Vorzüge beinhaltet, dann wird es mir sehr, sehr schwierig sein, wie soll ich mich ausdrücken, Loslösung vom materiellen Dasein zu entwickeln. In der vedischen Zeit gab es zum Beispiel keine Trennung zwischen Mann und Frau, denn selbst wenn es nicht so entsprechend der Atmosphäre war zwischen ihnen, dann ging man als eine Pflichterfüllung dadurch, lernte die Unzulänglichkeiten materiellen Lebens auf diese Weise kennen und erfuhr eine große Sehnsucht nach spiritueller Erfüllung. Wenn jemand, der an der goldenen Kette der Annehmlichkeit liegt, nicht die Freiheit hat, sich anders zu entscheiden und so weiter. So sein. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass unser Heiraten alle nach dem Prinzip ausgeführt wird. Nun prüfe, wer sich ewig bindet, ob es unangenehm genug ist. Das ist nicht die Grundlage für eine erfolgreiche Heirat. Wir können jedoch hier, mein Vortrag heißt, oder mein Seminar heißt, das Leben und die Lehren Srila Prabhupadas, eine interessante Lehre ziehen. Insofern, als dass Srila Prabhupada dann eine Frau geheiratet hat, die nicht so entsprechend seine Gesinnung war. Das wird später unglaublich, wie soll ich mich ausdrücken, klar, wenn wir seine Familienbeziehung studieren. Das werden wir ein bisschen später tun. Es gab nämlich größere Schwierigkeiten mit dieser Frau, weil es unterschiedliche Ansichten gab in entscheidenden Punkten. So, Prabhupada ist dann zu einer Schule gegangen, das ist mir auch sehr wichtig, das zu sagen, erst Scottish Church College und dann auch eine Universität, und er erinnerte sich, dass der englische Professor einmal sehr zornig wurde vor der ganzen Klasse. Ihr werdet niemals Unabhängigkeit kriegen, sagte der englische Professor. Ihr wisst, damals waren die Inder unter der Kronherrschaft des britischen Imperiums. Ihr werdet niemals die Unabhängigkeit bekommen, denn ihr könnt nur arbeiten wie die Esel. In diesem Satz wurde der ganze imperialistische Chauvinismus der englischen Nation zusammengefasst. Die dachten, dass die Inder bestenfalls billige Arbeitskräfte für die Vermehrung von Reichtum für die englische Krone seien. Srila Prabhupada ging durch das College und durch die Universität hindurch mit einem wachsenden Unbehagen. Er war damals Mitglied von Gandhis Unabhängigkeitsbewegung. Gandhi rebellierte damals gegen, es scheint mir wichtig, hier einen historischen Kontext zu geben, gegen die Engländer, die die Inder zwangen, Baumwolle anzubauen, dann für ein Spottgeld zu den großen Mills, wie sagt man, Mühlen? Spinnereien, ja, den großen Spinnereien in Manchester und Leicester, also in England zu verkaufen. Und dann, hört euch das an, mit einem Riesengeld sich das fertige Tuch von England zurückzukaufen. Die Engländer erzwangen diese Ungerechtigkeit förmlich, indem sie allen Webern in Indien die Daumen abschlugen, klack, klack, sodass sie nicht mehr ihre Webereien benutzen konnten. Somit war Indien dann abhängig geworden von England. Gandhi hat dagegen protestiert, indem er das Spinnrad selber benutzt hat und selber, wie soll ich mich ausdrücken, den Faden gesponnen hat. Jeden Tag vielleicht 1 bis 2 Stunden, ich weiß nicht genau, eine bestimmte Zeit. Das Spinnrad und dieser grob gewebte Faden, Kadi nennt man das, war Zeichen einer revolutionären Gesinnung der Unabhängigkeit. Ich muss mal sehen, ob ich ein Kadi-Hemd anhabe heute. Nein, leider nicht. Hast du ein Kadi-Hemd an oder dein Chadar ist der aus Kadi? Nee. Vielleicht. Das ist ein grob gewebter Faden. Den kann man immer noch sehen. Wir tragen öfters Kadi. Das war damals eine politische Aussage. Kadi zu tragen hieß, zur englischen Krone zu machen. Nicht? Prabhupada beschreibt sich damals als jemand, der ganz und gar in Kadi eingekleidet war, von oben bis unten. Und als dann die Zeit kam, als das die britisch geführte Universität Srila Prabhupada seinen Doktortitel gab, ein Bachelor, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ein Bachelor, ein Diploma oder ein Doktortitel, ich kann es jetzt leider nicht so sagen, weil mir dieses Universitätssystem von Deutschland her, also aus deutscher Perspektive, nicht, also ich habe es noch nicht durch, weiß nicht, wie das geht. Da erschien Srila Prabhupada nicht zur Diplomverleihung, aus Protest. Er wollte von den englischen Imperialherren nichts entgegennehmen. Er hatte zu Ende studiert, um das Wissen zu haben, aber den Titel, auf den verzichtete er gerne. Denn ihm war klar, dass er in diesem System nichts annehmen würde. Zu der damaligen Zeit hatte sich nämlich sein Vater auch dagegen entschieden. Srila Prabhupada glänzte durch sein Wissen, also durch seine Art, auch in der Universität. Und so machten einige Verwandten Pläne, dass Srila Prabhupada nach England oder genauer nach London reisen sollte, um dort Rechtsanwalt zu werden. Aber Srila Prabhupadas Vater sagte, nein, mein Sohn wird nicht in Maya gehen. Prabhupadas Vater wollte nämlich immer, dass Srila Prabhupada das Leben eines Heiligen führt. Medanga spielt, Krishna verherrlicht, die Herrlichkeiten des Heiligen Namens predigt und so weiter und so fort. Er war also von seinem Vater in diese Richtung schon vorhergesehen. Nun, trotzdem, Srila Prabhupada hat in seiner Jugend diese revolutionären Gedanken, diesen in der Art von Gandhis Denken voll und ganz geteilt. Und das ist interessant, wenn wir uns seine erste Begegnung mit seinem spirituellen Meister anschauen, die sein ganzes Leben geprägt und in die Richtung gelenkt hat, die eigentlich für uns als Schüler von Prabhupada so wichtig ist. Damals, also Prabhupada beschreibt es, er ging mit seinem Freund Narendra Mullick auf der Straße, als Narendra sagte, es gibt einen Heiligen hier, der gerade aus Sridham Mayapur, dem Land der neuen Inseln, das ist so ein Nobadweep, hier hergekommen ist und der Vorträge gibt über die Mission von Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada weigerte sich zu der Zeit, mit zu dem Heiligen zu gehen, obwohl es sein Freund ihm vorschlug. Denn er hatte Erfahrungen gemacht, die ihn, sagen wir mal, mit ein bisschen Skepsis an die religiöse Szene von Indien herangehen ließ. Aus dem Fenster von Srila Prabhupadas Wohnung hatte er nämlich in den Nachbarhof geguckt und da lebte ein Bettler, der sich morgens, wenn er zum Betteln ging, in das Saffrongewand eines Bettelmönches begab, so als Berufskleidung, weil es damals der Fall war, jeder, der in Saffron geht, der bekommt von dem unschuldigen Volk in Indien Spenden zugewiesen. Allah, ich brauche mir zum Beispiel niemals Sorgen zu machen über meinen Lebensunterhalt, wenn nichts mehr funktioniert, gehe ich einfach nach Kalkutta, setze mich hin so und kriege vielleicht am Tag ein paar Rupien und kann mir etwas zu essen kaufen davon. Also so ist das Volksempfinden in Indien. Nicht? Übrigens, das ist nicht meine Sorge, also es war jetzt mehr so ein Witz. Ich glaube, dass Shivatma mir auch noch Prasadam geben würde zur Not. So, auf diese, aber ich wollte damit nur illustrieren, was Srila Prabhupada gesehen hatte, und das hat ihn natürlich sehr reserviert gemacht. Und als er jetzt hörte, noch ein Heiliger ist in Kalkutta, da wollte er eigentlich nicht hin. Doch Narendra Mullik nervte ihn so lange, wie man das in gut Norddeutsch sagt, bis schließlich Prabhupada nach oben ging und Srila Bhakti Siddhanta Saraswati sah. Und als Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur noch nicht einmal richtig gesehen hatte, er hatte sich, wie es Brauch war, verneigt und kam dann hoch aus der Verneigung oder war noch in der Verneigung, so noch so mit dem Kopf nach unten, da hörte er Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurs sonore Stimme und sagte, die sagte, ihr beiden, womit er Srila Prabhupada und sein Begleiter meinte, seid beides gebildete junge Leute, ihr solltet die Ideen von Chaitanya Mahaprabhu in der westlichen Welt durch die englische Sprache predigen. Boom! Setzte sich erstmal Srila Prabhupada hin und sagte, also, ich bin der Meinung, wir müssen zunächst einmal politische Unabhängigkeit von den Engländern erwerben, denn solange wir abhängig bleiben, politisch abhängig bleiben, solange wird doch niemals irgendein europäisches oder westliches Land einer spirituellen oder sonstigen Botschaft Aufmerksamkeit schenken. Erst politische Unabhängigkeit, dann können wir bestimmt Gehör bekommen im Westen. Und Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur machte dann, war natürlich nicht einverstanden, und politische Freiheit oder Gebundenheit, und sie solle zum Nutzen der ewigen Seelen, die im Schoße Mayas festgehalten werden, verbreitet werden. Und er gab einige Argumente und Srila Prabhupada sagte dann, of course he was victorious, natürlich war er siegreich. So, in dieser Zeit entstand in Srila Prabhupada der Wunsch, von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur als Schüler angenommen zu werden. Professor Sanyal, ein Schüler von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, der akademische Würden trug, sagte einmal, die Beziehung zwischen dem Schüler und dem spirituellen Meister ist eine spirituelle. Spirituelle Schülerschaft kann von dem Schüler verwirklicht werden, der auf die spirituelle Ebene erhoben ist. Diese Schülerschaft wird nicht unterbrochen von Zeit und auch nicht von Raum und wird praktiziert mit Instrumenten, die unverständlich bleiben für die Uneingeweihten. Ich dachte, das ist wichtig zu kennzeichnen, um von dieser spirituellen Einweihung zu sprechen, die Srila Prabhupada sich erhoffte. Einweihung wird in unserer westlichen Kultur nicht immer ausreichend verstanden. Es ist etwas, was völlig auf der spirituellen Ebene ist, und die Beziehung von Schüler und Meister findet statt mit Instrumenten oder durch Vorgänge und auf Ebenen, die der weltlichen Vernunft für immer verschlossen bleiben. Nicht so. Srila Prabhupada lebte lange Zeit im Haushälter Ashram. Einige 14 Tage bevor, er war schon eingeweiht, 14 Tage bevor Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur den Planeten verließ, fand ein sehr interessanter Schriftwechsel statt, der ebenfalls wegweisend ist. Um euch nochmal Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ins Gedächtnis zu rufen, er wird beschrieben als der Löwenguru, der Singha-Guru, weil er wie kein anderer spiritueller Meister Indiens eine totale Revolution im Denken der Menschheit hervorrief. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predigte das Wissen des Krishna-Bewusstseins in einer unglaublichen Intensität. Philosophische Gegner fürchteten sich vor seiner Logik. Er war eine wandelnde Enzyklopädie des Wissens. Das heißt, er hatte auf Abruf alle heiligen Schriften, und es gibt unglaublich viele, parat und konnte die zitieren. Zu seinen Vorlesungen kamen manchmal 30.000 bis 40.000 Menschen. Er gründete 64 Tempel, die alle mit einem Druckerpresse ausgestattet waren. Und zu seinen Lebzeiten war die Gaudiya Math eine praktisch die spirituelle Institution oder Organisation, die in Indien praktisch die reine Lehre der Vedas verkündete, nämlich das Wissen von einem persönlichen Gott und der ewigen Individualität des Lebewesens, die verwirklicht wird in einer dienenden Haltung zu dieser Persönlichkeit Gottes. So, 14 Tage vor seinem Ableben suchte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eine Eremitage in Puri auf, um sich vorzubereiten auf den Wechsel seines Körpers oder auf das Ablegen seines Körpers. Das ist immerhin der wichtigste Augenblick im Leben eines Menschen. Nicht? Wie, in welchem Bewusstsein gehen wir weiter? Was haben wir mitgenommen? Und zu dieser Zeit schrieb Srila Prabhupada, der noch immer im Haushälter-Ashram war und seine Familie versorgte, ihm einen etwas wehleidigen Brief, einen gedankenschweren Brief. Du hast viele Schüler, schrieb er ihm. Ich bin einer von ihnen. Aber ich bin kein Sannyasi. Ich bin nicht entsagt von weltlichen Tun. Wie kann ich dir dienen? Und der Antwortbrief kam zurück mit der Handschrift von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ich bin mir völlig sicher, dass du die Gedanken und Argumente der vedischen Schule in englischer Sprache erklären kannst, und zwar zu einer Zuhörerschaft, die nicht die Sprache der anderen Mitglieder der Gaudiya Math versteht. Das wird, wenn du das tust, wird dies sehr gut sein für dich selbst und auch für deine Zuhörerschaft. Ich habe jede Hoffnung, dass du selbst zu einem sehr guten englischen Prediger werden kannst, wenn du diese Lehren von Sri Chaitanya Mahaprabhu der Welt vermittelst. Bitte mache das Prediger zu Menschen, people in general, wie sagt man, der Allgemeinheit, predige zu Philosophen und zu Anhängern von verschiedenen von Religionen. Und damit wiederholte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ganz systematisch noch einmal die exakt gleiche Unterweisung, die Srila Prabhupada gegeben hatte, als sich Prabhupada noch in der Ehrbietung befand und noch nicht aus der Ehrbietung hervorgekommen war. Ich werde noch 5 Minuten weitersprechen und dann zum Ende kommen. Srila Prabhupada bereitete sich dann darauf vor, als er Haushälter war, fing er an, unter größten Schwierigkeiten ein Magazin zu, eine Zeitung zu eröffnen. Back to Godhead, so heißt unsere Zeitung eigentlich noch immer. Und es war sehr schwierig, weil die indische Regierung mit großer Mühe überzeugt werden musste, Papier freizugeben für eine religiöse Zeitschrift. Das ganze Papier wurde benutzt eben für die Kriegsindustrie und vielleicht für Pappmaché-Bomben. Na, ja, das wirft man im Krieg nicht, aber ihr wisst, Kriegszwecke, nicht? Und das erste Back to Godhead-Magazin erschien mitten im Krieg und der Leitartikel hieß Thanks to the Government of India. Habe ich noch eine Papierrolle gekriegt. So in dem Stil. Prabhupada schrieb sehr interessante Artikel. Er sagte, die eigentlichen Bomben haben wir noch gar nicht erkannt. Es sind die Bomben der materiellen Existenz, nämlich Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Er schrieb einen anderen Artikel. Warte mal, ich habe mich hier ein paar Notizen. Ja, geschrieben. George, hier. Er schrieb, wenn wir frei werden wollen von der Verrücktheit des Hasses, müssen wir auch frei werden von der Verrücktheit von sogenannter Liebe. Und damit, in diesem Artikel beschrieb er dann, wie Hitler seine Landsleute oder ja, die Deutschen so sehr liebte, dass er sie zum Herrenvolk erklärte und damit gleichzeitig andere zum Sklavenvolk herunterzog. Also wenn wir frei werden wollen von der Verrücktheit des Hasses, müssen wir frei werden von der Verrücktheit von sogenannter Liebe. Eine andere Artikel schrieb er, weil Herr Bernhard Shaw, kennt ihr George Bernard Shaw, den berühmten Theaterintendanten und Stückeschreiber, der wurde 76 Jahre, Gandhi wurde 76 Jahre. Und Bernhard Shaw hatte Gandhi geschrieben, also ich wünsche, dass du noch mal 100 Jahre darauf packst und dann sehr glücklich und zufrieden werden. Und da sagte, Prabhupada schrieb dann, wir wünschen auch, dass Gandhi bei seinem 76. Geburtstag sich so fühlen würde wie bei seinem 35. Wir können uns nur Shaws Bitte anschließen, aber der Tod respektiert leider nicht unseren wunscherfüllten Vorstellungen. Nicht? Und so schrieb Prabhupada sehr kühn und messerscharf mit seinem Back to Godhead Magazin. Wie soll ich mich ausdrücken? Artikel. Er fing an zu trommeln. Vedisches Wissen in einer schwierigen Zeit. Nun, in dieser Zeit durchkreuzte Srila Prabhupada als Apotheker sehr oft den indischen Kontinent. Es heißt, dass er insgesamt 20 Jahre auf Zügen verbrachte, um Medikamente über Indien zu verbreiten. Prabhupada entwickelte auch seine eigenen Medikamente. Ein Medikament hatte er entwickelt nur für Menschen, die ein spirituelles Leben führen und Schwierigkeiten mit der Prostata haben und Rheuma und Durchblutungssache. Des Schmerzeingrenzer hieß dieses Medikament und es wurde frei verteilt an Menschen mit einem spirituellen Lebenswandel. Es war also gut gegen alles. Wahrscheinlich würde es auch Gadadhars Knie zu Aphroditenknien verwandeln. Nicht? Also super Medizin, die er entwickelt. Dann kam jedoch eine kleine Schwierigkeit auf, oder ein Segen. Der Segen, ich möchte zuerst vom Segen sprechen. In der Zeit, wo Srila Prabhupada Grihastha war, kam immer wieder in ihm eine Vision auf von seinem spirituellen Meister, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Und er kam in dem Traum und reichte Srila Prabhupada den Stab. Dieser Stab hat es in sich, wenn ich gefragt werde in Interviews, was ist dieser Stab, sage ich, meine Antenne, meine private. Aber das ist die Lebensstufe der Entsagung, heißt es, wo man sich vornimmt, mit Worten, Gedanken und Körper nur noch Krishna zu dienen und es nicht für weltliche Zwecke einzusetzen, den Körper und die Gedanken. Und Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur erschien ihm im Traum, war total stumm, stellt euch die Szene vor, und reicht ihm den Stab. Das heißt, Prabhupada kommentiert es so, I was horrified. Ich habe Angst und Schrecken geschwitzt. Das in Deutsch? Angst und Wasser geschwitzt. Ich habe Angst und Wasser geschwitzt. I was horrified. Zu dieser Zeit mehrten sich immer wieder Vorfälle, die darauf hindeuteten, dass Srila Prabhupada, dass Krishna selber wollte, dass Prabhupadas Leben in der Welt zum Ende kam. Zum einen brannte ihm seine Arzneimittelmanufaktur nieder, kurz bevor sie versichert war. Also die Versicherung war nicht, das ging mit anderen Worten, alles den Fluss des Verlustes herunter, nicht? Aber noch mehr war es so, dass die Familie, dass die Frau, seine Frau Dinge tat, wie zum Beispiel nahm sie sein Bhagavatam und gab das zu einer Leihgabe zu einem Händler, um sich Teebiskuits dazu ausleihen zu können. Wie sagt man dazu? Sie verpfändete. Kann man das so sagen? Sie verpfändete sein Bhagavatam. Das war sehr, sehr hart für Srila Prabhupada. Sein Bhagavatam für Teebiskuits. Teebiskuits hieß damals überhaupt ein Jahr, das werden wir, die wir hier in Deutschland groß geworden sind, nicht so verstehen. Teebiskuits hieß ein Jahr zur englischen Krone. Die englische Krone versuchte nämlich damals Indien an den Tee zu bringen. Was das Deutsch bedeutet, ist abhängig vom Tee zu machen. Die machten so, die verwandelten die Agrikultur Indiens in Teeplantagen um, mussten aber die Inder davon überzeugen, dass Tee was Gutes ist, und machten so freie Teeausschenks, um die vom Tee abhängig zu machen. Dass die dann alle plötzlich dachten, ja, um 5 Uhr muss man Tee trinken, sonst geht es mit der Gesundheit nicht recht voran. Nicht? So schwarzen Tee. Und die ließen sich am besten mit Teebiskuits zusammennehmen, der schwarze Tee. Nun, nicht nur, dass sie sein Bhagavatam verpfändete. Sie verpfändete das für englische Lebensinhalte, materialistische Lebensinhalte. Nicht? Das war, was da mit dieser Tätigkeit ganz sogar drin war. Und Prabhupada zitiert in dieser Zeit, wo er wusste, dass Krishna und sein spiritueller Meister ihn vom Leben in der Welt nehmen wollten. Ein Vers, den ich auch auswendig kann. Yasyaham anugrinami harishye tatanam shainai. Heißt ungefähr in Deutsch. Für diejenigen, die Krishna ganz besonders gerne macht. Den nimmt er alles weg, sodass sich die Verwandten und Bekannten von solch einem Menschen abwenden und der Mensch nur noch Zuflucht bei Krishna suchen kann. Manche Seminarsteilnehmer kriegen dann immer einen leichten Schüttelmich in den Knien. Es ist tatsächlich so, im spirituellen Weg geht es darum, die Fesseln, auch wenn sie Gold sind und aus Mercedes bestehen, zu lockern. Und Krishna macht es manchmal, wenn er sieht, dass ein Unentschlossener doch noch so verstrickt bleibt und so angehaftet ist. Deswegen der einfachste Weg ist es, vorher alles zu Krishna zu geben, dann tut es nicht so weh, wenn einem was aus der Hand gerissen wird. Das war so festkrallt. Nicht? So ist das nun mal. Das sind die Segnungen des spirituellen Lebens, die Prabhupada dort empfand. Er beschreibt aber, damals war es ein bisschen heavy für ihn. Ein bisschen strenge sozusagen. So, eines Tages, und damit möchte ich enden, stand Srila Prabhupada, wie er das als Kind systematisch gemacht hatte, vor dem Fahrplan des Kalkutta Bahnhofs und studierte die Fahrplanliste nach Vrindavan, also nach Mathura nehme ich an. Und er schaute da, er beschreibt es, er schaute in die Tasche hinein, ging mit der Hand in die Tasche hinein und fand zu seiner Überraschung genauso viel Geld, wie eine Fahrkarte nach Vrindavan kostete. Und so ging er an den Fahrkartenschalter, gab den Betrag hin und sagte, eine Fahrkarte nach Vrindavan bitte. Und ohne etwas mitzunehmen, stieg er in den Zug ein und fuhr nach Vrindavan, um nicht wieder zurückzukommen. Das ist Srila Prabhupadas erster Lebensabschnitt, über den ich heute gerne sprechen möchte. Manchmal werden Menschen fragen, wieso war Prabhupada eigentlich im Haushälterdasein und hatte denn doch diese Erfahrung mit der Apothekerei und so weiter und so fort. Wieso folgte er nicht gleich seinem inneren Rufen oder der Anweisung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Hierüber zu spekulieren steht mir nicht zu, aber da ich kühn bin und von äußerst unkonventioneller Natur, tue ich es trotzdem. Sache ist, große Seelen, leben zum Teil ein Leben, was uns als ein Beispiel geht. Dadurch, dass Prabhupada durch die Grihastha Ashram, das Haushälterleben hindurch ging, wo er sich um die Ausbildung von seinen Kindern kümmerte und anderen Verpflichtungen wahrnahm, zeigt uns Srila Prabhupada, dass es auch für Haushälter möglich ist, ein Leben im Krishna-Bewusstsein zu führen. Auf diese Weise gibt er uns ein Beispiel sozusagen, was den 20. Jahrhundert angemessen ist, wo viele Menschen den Haushälter-Ashram aufsuchen, in ihm Lehren machen für ihr weiteres Fortschreiten im Leben und dann auch mit großem Elan daraus hervorkommen. So, Hare Krishna, hiermit bin ich ans Ende gekommen von dem ersten Teil. Der zweite Teil meines kleinen Seminars ist ja eigentlich auch genauso ein Vortrag wie sonst, werde ich hoffentlich mit euren Segenswünschen morgen früh geben können. Dort werde ich über Srila Prabhupada in Vrindavan sprechen. Dort wird uns ein ganz und gar anderer Srila Prabhupada begegnen, als in diesem eben gekennzeichneten Lebensabschnitt. Ihr werdet einen Srila Prabhupada kennenlernen in einem Umfeld, das euch sehr inspirieren wird in eurem eigenen spirituellen Leben. Dobro. Gut. Ich glaube, damit sind wir an ein natürliches Ende angekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Lebensabschnitt? Etwas, was ihr noch ein bisschen genauer beleuchtet haben möchtet, um es besser verstehen zu können, oder? Ich selber habe Srila Prabhupada kennengelernt im Jahre 1971. In London war es mein persönliches Anliegen war damals, ein Dilemma zu lösen. Einerseits fühlte ich mich sehr angezogen von den Versprechungen eines spirituellen Weges. Andererseits war ich aber auch sehr verhaftet ans materielle Leben, besonders dadurch, dass mir meine Eltern eine problemlose und eine ganz einfache Zukunft bescherten. Nicht? Und ich wusste nicht, wie ich dieses Dilemma lösen sollte. Da ich zu der damaligen Zeit jung war, war es für mich klar, dass spirituelles Leben für mich bedeuten würde, dass ich ein Mönch werden würde, also nicht ein Haushälter. Und ich dachte, dass ich dieses Dilemma am ehesten lösen könnte, wenn ich einfach das Beispiel sehen würde, was Srila Prabhupada gab und wie er auf mich wirkte als Person. Nicht? Und so beschloss ich dann also, meinen weiteren Lebensweg abhängig zu machen von der persönlichen Begegnung mit Srila Prabhupada. Meine Erinnerung damals war, dass Srila Prabhupada mehr wie eine Bombe in mein Leben einschlug. Es war sehr, wie gesagt, schwierig für mich, den spirituellen Pfad wirklich aufzunehmen, weil ich so verhaftet war. Und vieles kam. Mein Opa verstarb in dieser Zeit, mein Lieblingsopa, auch mein bester Freund in der Welt zu der damaligen Zeit. Wir hatten eine sehr außergewöhnliche Beziehung für Enkel und Opa. Meine Freundin, eine junge, spritzige Adlige, die mich in meine materielle Zukunft begleiten wollte, um mich vom spirituellen Weg abzubringen. Und meine gesamte Erziehung kam in mir hoch, die protestierte, das geht nicht, das kann man nicht so sehen und so weiter. Und ich wollte mich von Prabhupada verabschieden, ganz formell, indem ich ihn in einen Widerspruch verstrickte, aus dem er nicht heraus konnte. Und dann dachte ich, jetzt ist ja klar, die Philosophie taugt nichts, jetzt kann ich mich verabschieden und meinen weltlichen Lebensweg gehen. Das war so mein Plan. Und ich kam dann zu Srila Prabhupada, also ich fragte ihn nach einer Vorlesung. Und Srila Prabhupada schaute mich an und sah, was für ein Häufchen Elend ihm gegenüber saß. Und schmiss dann mit einem Satz zerstörte er meine falschen Verständnisse. Und danach beschloss ich, den Pfad des spirituellen Lebens zu beschreiten und ein Devotee im Krishna-Bewusstsein zu werden. Ich ging dann wieder zurück, studierte in der Schule oder dem Internat, wo ich war, noch weiter, um dann schließlich das Leben eines Mönches einzutreten, also da reinzugehen und auch da die Einweihung, ihn um eine Einweihung zu bitten ins spirituelle Leben. Ja, 1971 war es. Da habe ich ihn kennengelernt und ihn dann sporadisch gesehen, nicht sehr oft. Ich habe das mal in dem Sharanagati Newsletter, schreibe ich gerade an einem Artikel über die Begegnung mit Srila Prabhupada, das ist eine fortlaufende Serie. Aber die kurzen Begegnungen oder die Begegnungen waren jeweils mit Unterweisung Folge, also erfüllt, ganz erfüllt. Unterweisungen, die mein ganzes Leben bestimmen. Ja, Maria Theresa.
Wir haben gerade gehört, dass Krishna manchmal denen, die er liebt, alles wegnimmt.
Ja.
In der Bhagavad Gita heißt es aber doch, denen, die uns lieben, erhalte ich, was sie haben und gebe ihnen, was sie brauchen. Wie kann man das miteinander verbinden?
Oft halten wir an etwas fest, was wir gar nicht brauchen und denken nur, wir brauchen es. Das ist der Sanskrit-Ausdruck hierfür, ist Anartha. Artha heißt Wert und An heißt nicht. Es hat keinen Wert, aber man denkt, es hat Wert. Zum Beispiel, manche denken, Zigaretten rauchen. Das ist gut zur Beruhigung, zum Fortschritt, zur Zahnkultur und so weiter und so fort. Sorry, meine Beispiele sind nicht immer so ganz treffend. Aber es hat eigentlich keinen Wert. Oder manche denken, na, so viele Dinge macht man für wertvoll halten. Sex, Drugs und Rock'n'Roll zum Beispiel, Maria Theresa, das ist etwas, was nicht gerade in dein Lebensethos reinpasst von früher, also bevor du zum Krishna-Bewusstsein gekommen bist. Aber manche denken, das ist total wichtig. Es gibt sogar eine Reklame, da sieht man so einen lauter Devotees im Devotee-Outfit, nicht? Und dann hat einer darunter hat so eine Levis Strauss Jeans-Jacke an. Und dann heißt es darunter, ich kann mich von allem trennen, außer von meinen Levis-Sachen. Das ist ein typisches Beispiel von Anatta, was man für sehr wertvoll hält, aber vielleicht nicht so wertvoll ist, nicht? So, diese Dinge nimmt ein Krishna, wenn er ein sehr günstig gesonnen ist, weg. Manchmal sträubt man sich wie ein Kind, dem ein gefährliches Spielzeug weggenommen wird und schreit und wuchtet dagegen an. Wenn man sich dann aber hingibt, versteht man, ach, danke Krishna, jetzt hast du mich frei gemacht. Ja, haben wir noch? Parashreya-Prabhu, wie geht's überhaupt? Ich bin froh, dich wiederzusehen. Ach, sorry, das gehört nicht in deine öffentliche Vorlesung. Ja, bitte.
Ich wollte mich erstmal nochmal bedanken für den
Vortrag. Ja, hat dir gefallen? Man braucht ein bisschen Ermutigung an so schwierigen Tagen wie dem heutigen. Ja.
Ich wollte nochmal fragen, gestern habe ich Schüler Prabhupad mit dem Sanyas-Stab gesehen auf deiner Dia-Show.
Ja. Ja, das stimmt. Dieser Danda war auch nicht sein eigener Danda, den du gesehen hast. Das war von einem Sannyasi, der sein Sekretär zu der damaligen Zeit war. Danda ist dieser Stab. Nein, Prabhupada hat ihn nicht immer dabei gehabt, weil es auf internationalen Flügen manchmal ein wenig, wenn die zum Beispiel darauf bestehen, dass man den nicht an Bord nehmen kann und ihn in dieses Ding reintut, dann kann er so unglücklich versperrt werden, dass er bricht. Nicht so. Also Prabhupada sagte einmal, dass man diese äußeren Signien eines Sannyasis, also äußeren Zeichen eines Sannyasis, nur 10 Jahre tragen braucht. Und dann kann man den dann da zu Hause lassen. Also das habe ich, ich kann nicht sagen, ob das tatsächlich ein Prabhupada, also ich kann dir nicht die genaue Quelle von diesem Zitat geben, aber ich habe es schon oft gehört, dass das von Srila Prabhupada kommt. Manche unserer Sannyasis tragen nicht immer dann das mit sich. Die haben das für 10 Jahre getan, nachdem sie die Sannyas-Weihe gekriegt haben und lassen es dann irgendwo stehen, wo es nicht so interessant ist. Es gibt schon interessante Begebenheiten, wenn man den dann damit aufs Flugzeug nimmt. Einmal war ein Steward, der mir den, dann wollte er wirklich nicht, dass ich den mit nach oben nehme an die British Airways und ich mich surrendert und habe gesagt, gut, aber dann bitte zum zerbrechlichen Gepäck. Und dann hat er gesagt, ja, wir sorgen schon, keine Sorge. Und dann hat er das an Bord tragen wollen und dann fragte er mich nochmal, was bedeutet das denn überhaupt? Da strahlte ich ihn mit meinem gewinsten Lächeln an und sagte, lebenslanges Zölibat. Und das hat er so gerade geschafft, ihn auf den Tresen zu legen, bevor ihm aus der Hand gefallen wäre vor lauter Schreck. Nicht? Der war also absolut nicht bereit dafür zu... Und sagte, das behalten Sie mal lieber selber, das ist... nehmen Sie es mal mit, schon alles okay. Und auf der Rückreise, das war noch besser, fand ich, von London nach Frankfurt, war eine Stewardess, also ich hatte den abgestellt, irgendwo so in der Kleidergarderobe, die brachte ihn dann raus und gab ihn mir, hier haben Sie wieder Ihren Stab zurück. Was bedeutet denn das? Und dann sagte ich, lebenslanges Zölibat. Und da fing die an, das war so eine, die wirklich, wo du von der Schwingung gesehen hast, so eine Lassowerferin, nicht? Nicht jeden Tag einen, den regelmäßigen Tee, nicht? Und so. Die strahlte dann über beide Ohren und sagte, wunderbar, das muss man beschützen, das ist ganz was Gutes. Nicht? Und so. Das meinte sie wirklich, die hatte wohl ein Erlebnis und wird vielleicht jetzt sich nach den regulierenden Prinzipien erkundigen. Manchmal kommt es so, wenn Menschen, die Votis des Herrn treffen, die eine bestimmte Verwirklichung tragen, dann färbt in ihnen diese Verwirklichung die ab und sie kommen auch dazu. Also ich finde es gut, miteinander zu reisen. Da passieren immer wieder Erleuchtungserlebnisse für Menschen, die sich entweder so oder so entscheiden. Hare Krishna. Herzlich willkommen, Reini. Gut, ich würde sagen, mit Reinis Ankunft sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Möchtest du eine Ankündigung machen?
Ja, ich wollte nur kurz, wir hatten eigentlich mit Sarah Wagner vorhin ausgemacht oder gesprochen, dass er noch seinen zweiten Teil, ersten Teil von heute Morgen, dann für den Schluss.
Ja, sprecht zu den Gästen.
Ja, ja, wir wollten jetzt noch den Schlussteil von Sarah Wagner vom ersten Teil seines Seminars machen.